Ja, gesegneten Sabbat auch von mir. Ich würde sagen, wir starten gleich in den Predigtvers und der steht in Markus 10. Also schlagt doch mal alle Markus 10 auf, holt eure Bibeln raus. Und wir werden heute uns mit diesem Kapitel etwas näher beschäftigen, aber zuerst mit drei Versen. Das sind die Verse 13 bis 16. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kindlein zu ihm, dass er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren die an, die sie trugen. Da es aber Jesus sah, ward er unwillig und sprach zu ihnen, lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ja, wir haben heute nicht so viele Kindlein in unserer Gemeinde und wir merken gleich, was das für einen Unterschied macht, wenn nicht so viele Kinder da sind. Und wir sind froh um die beiden, die heute da waren und die sind heute in der Pause rumgegangen und haben uns kleine Kekse verteilt. Und wir merken gleich, dass sie etwas in die Gemeinde bringen, was uns sonst fehlen würde. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich bin neulich in meiner Andacht über den Vers gestolpert, über diese Begebenheit und ich habe so studiert und mir ist plötzlich die Frage gekommen und schaut mal genau in den Vers 15. Da steht, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, der wird nicht hineinkommen. Und ich habe den Vers gelesen und mich gefragt, wie ist das eigentlich gemeint? Das ist doch doppeldeutig. Steht hier ein Kindlein im Nominativ oder im Akkusativ? Also anders ausgedrückt, sagt Jesus hier, wer das Reich empfängt, wie ein Kind das Reich empfängt, der wird nicht hineinkommen. Oder sagt er, dass wir das Reich empfangen sollen, wie wir ein Kind empfangen würden? Seht ihr den Unterschied? Das ist sehr wichtig für meine Predigt, weil alles hängt an diesem Unterschied. Wir wollen uns beide Sichtweisen anschauen. Okay, wir gehen es noch einmal durch. Es ist, was bedeutet hier, in welchem, also grammatikalisch würde man sagen, in welchem Kasus steht wie ein Kindlein? Anders ausgedrückt heißt es, es ist doppeldeutig hier. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kindlein, heißt das, wir sollen das Reich Gottes empfangen wie ein Kindlein, wie wir ein Kind aufnehmen, ja? Oder heißt es, dass wir das Reich Gottes aufnehmen, halt, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen.
Also wir sind das Reich Gottes.
Richtig. Oder wir sind das Kind, das das Reich Gottes aufnimmt. Genau. Jetzt. Gut. Und das habe ich mich so gefragt und irgendwie macht beides Sinn. Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe zu beiden Gedanken ganz schlüssige Verse auch gefunden und ich dachte mir, okay, wie ist es denn jetzt richtig gemeint? Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hatte Griechisch in der Schule. Es ist nicht mehr so frisch. Es ist schon so 10 Jahre her, dass ich mein Graecum gemacht habe, aber ich kann noch mit griechischen Wörterbüchern umgehen. Und ich habe es gleich nachgeschlagen. Und ich kann euch sagen, dass das Wort, das hier Kindlein heißt, das heißt Paideion. Und Luther hat das sehr richtig übersetzt mit Kindlein, das ist ein Diminutiv, eine Verniedlichung. Auf Fränkisch würden wir wahrscheinlich sagen Frägala, nicht gerade sehr liebevoll. Und Paideion kann Nominativ und Akkusativ sein. Also es ist Paideion, Paidiou, Paidio, Paideion. Genauso wie im Deutschen. Diese Doppeldeutigkeit wird im Deutschen genau richtig wiedergegeben. Jesus lässt sich hier nicht festmachen. Beide Sichtweisen sind möglich. Die Doppeldeutigkeit ist gewollt und wir wollen uns das heute mal anschauen und beide Sichtweisen uns anschauen. Also erstens, dass wir das Reich Gottes aufnehmen, wie ein Kind das Reich Gottes aufnimmt, oder dass wir das Reich Gottes aufnehmen, wie wir ein Kind aufnehmen würden. So, fangen wir mal an mit dem Nominativ. Also wie wer das Reich Gottes aufnimmt, wie ein Kind das Reich Gottes aufnimmt. Und ja, diese Sichtweise macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Wir finden zum Beispiel einen anderen Vers, wo Jesus genau das ausdrückt und nicht mit dieser Doppeldeutigkeit. Wenn ihr mal aufschlagt, Matthäus 18, Vers 3, dann werdet ihr da einen Vers finden, den auch, ja, der euch bekannt vorkommen wird. Wir reden oft darüber und Jesus sagt dort: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. So, hier haben wir keine Doppeldeutigkeit. Er sagt, ihr müsst werden wie die Kinder. Das ist wie Nominativ in diesem Fall. Aber was mir aufgefallen ist, und nur das als als Anmerkung, wenn ihr in den fünften Vers schaut, was Jesus dann sagt, dann sagt er nämlich, und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Er drückt es nicht in der Doppeldeutigkeit aus, aber er nennt es nochmal. Also hier hat er auch wieder beide Aspekte. Entweder wir nehmen das Reich auf wie ein Kind oder wir sollen werden wie das Kind. Seht ihr? Also Jesus spielt damit ganz eindeutig und er sieht es, diese beiden Aspekte, dass sie sich irgendwie bedingen und zusammengehören. Und wir wollen uns das anschauen. Also, was ist damit gemeint, wir sollen werden wie die Kinder? Wenn ich an Kinder denke, dann fallen mir einige Aspekte auf, die wir nicht übernehmen sollten, auf keinen Fall. Ich habe ja eine kleine Schwester und ich habe gemerkt, wie sie größer wird und habe sie so beobachtet, natürlich über die Jahre. Und es gibt kaum Menschen, die so egoistisch sind wie kleine Kinder. Ich denke, ihr könnt das bestätigen, aber so ein Kind, das hat oft nur einen Blick für sich selber und nicht für die anderen. Und wenn es etwas teilen muss, das ist sehr schwierig. Das muss man einem Kind beibringen, dass es etwas teilen soll. Es ist erstmal sehr auf sich selbst bedacht und schaut, dass es ihm selbst gut geht. Ich glaube auch nicht, dass Jesus das meint, dass wir in diesem Sinne werden sollen wie die Kinder. Dieses Verhalten von Kindern wird von Leuten, die an die Evolutionstheorie glauben, wird das immer so ausgelegt und es wird gesagt, ja, das ist eben eine Überlebensstrategie und Kinder müssen sich am Anfang durchsetzen und deswegen ist das Verhalten von Kindern am Anfang. Aber ich denke, wir als Christen, wir wissen, das ist nicht der Grund, warum Kinder so egoistisch sind von Anfang an, sondern das ist die sündige Natur, die schon von Anfang an in dem Kind drinsteckt. Also darum kann es Jesus nicht gehen, wenn er sagt, wir sollen werden wie die Kinder oder wir sollen das Reich Gottes aufnehmen, wie ein Kind das Reich Gottes aufnimmt. Was meint er, wenn er sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder? Was haben uns Kinder voraus? Nun ja, schlagt mal mit mir auf Matthäus 6. Wir gehen in die Bergpredigt und wir lesen ab Vers 25. Jesus spricht hier: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo nicht in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie er das nicht, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. So seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Mal bis hierhin. Ihr werdet euch jetzt fragen, was hat das mit Kindern zu tun? Ja, ich habe mir gedacht, könnte man hier die Vögel und die Lilien nicht auch mit Kindern ersetzen? Wie ist das mit Kindern? Ernten Kinder? Säen Kinder? Kümmern sie sich darum, was sie morgen anziehen sollen? Nein, es gibt kein Kind, das sich darüber irgendwelche Gedanken macht. Es lebt einfach in den Tag hinein. Hat überhaupt keine Sorgen. Und ich glaube, in diesem Sinne sollten wir werden wie die Kinder. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, halt, halt. Die Kinder können nur so sorglos sein, weil wir Eltern, weil wir Erwachsene für sie sorgen und wir arbeiten hart und wir legen ihnen immer in der Früh das Essen raus und sorgen dafür, dass sie etwas zu essen haben. Das stimmt natürlich, dass je älter wir werden, je mündiger wir werden, dass wir andere Aufgaben bekommen. Aber trotzdem ist es doch so, dass all unser Vermögen, alle unsere Fähigkeiten, die kommen doch auch nur von Gott. Insofern ist Gott immer der, der Sorge trägt für alles. Wir sind nur ein Zwischenschritt. Und Jesus sagt hier ganz eindeutig, wir sollten uns nicht sorgen um diese Dinge. Er ist es, der sie uns gibt. Wir sollten nach dem Reich Gottes trachten. Alles andere macht er schon. Um das noch zu verdeutlichen, ich habe eine Oma und die ist so 1942 geboren in den letzten Kriegsjahren. Und ich frage sie öfters, wie die Zeit so war. Sie hat ein bisschen was noch mitgekriegt vom Zweiten Weltkrieg und dann vor allem die Nachkriegsjahre. Da war sie gerade ein kleines Kind. Und immer wenn ich sie frage, wie war das denn damals so, dann sagt sie immer, naja, weißt du, für uns Kinder war das nicht schlimm. Wir kannten es nicht anders. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit. Wir haben Monopoly selber gebastelt und wir haben Schokokuchen aus Muckefuck gegessen und wir waren glücklich damit, obwohl Mangel da war. Aber für unsere Eltern, für die war das schlimm. Für die war das eine sehr, sehr schlimme Zeit und die haben sich immer Sorgen gemacht, dass es uns nicht gut geht, dass wir keine gute Kindheit haben. Und ich finde, da merkt man wieder so ein bisschen dran, diesen Unterschied der Herangehensweisen der Kinder und der Eltern. Ohne Frage, wer zu dieser Zeit Kinder hatte, der hatte viel zu tun. Das stimmt. Aber die Sorgen um all diese Dinge, die wären auch damals nicht nötig gewesen, glaube ich. Und das ist ein wichtiger Punkt. Kinder setzen ihr Vertrauen nicht auf sich selbst. Sie gehen einfach davon aus, dass für sie gesorgt wird. Völlig selbstverständlich. Und genau so sollte unsere Beziehung zu Gott sein. Wir sollten nicht auf uns vertrauen und auf unsere Fähigkeiten und immer glauben, das muss ich noch machen oder das ist jetzt meine Aufgabe, damit ich ein guter Christ bin. Nein, wir nehmen alles von Gott. Wir können ja gar nichts bringen. Kinder setzen ihr Vertrauen nicht auf sich, sondern auf wen anders. So sollten wir unser Vertrauen auf Gott setzen. So viel zur ersten Sichtweise. Jetzt denken wir den Vers im Akkusativ. Das heißt, das Reich Gottes aufnehmen, wie man ein Kind aufnimmt. Nicht wie ein Kind das Reich Gottes aufnimmt, sondern wie wir ein Kind aufnehmen würden, so das Reich Gottes aufnehmen. Diese Sichtweise macht sehr viel Sinn, gerade wenn wir den Kontext uns anschauen von Markus 10, weil was macht Jesus gerade? Er nimmt die Kinder auf, er nimmt sie zu sich und dann sagt er, ihr sollt das Reich Gottes aufnehmen, wie ihr Kinder aufnehmt. Was meint er damit? Und ich muss zugeben, dass ich das Evangelium oft leider annehme, wie etwas Anstrengendes, wie etwas, was ich tun muss. So wie, oh, ich muss ja eigentlich noch Bibel lesen oder oh, ich habe schon lange nicht mehr gebetet, Mist, ich muss jetzt mal wieder beten. Aber ich glaube nicht, dass man auf diese Art und Weise das Reich Gottes aufnehmen kann. Wie nimmt man ein Kind auf, wenn man ein Kind bei sich hat und es dann sich auf den Schoß setzt, sagen wir? Wie etwas Anstrengendes, wie eine Pflicht, die man tun muss? Ich glaube nicht. Es ist etwas Wunderschönes. In dem Moment vergisst man alles, was um einen herum ist. Man schaut auf das Kind, man setzt es auf seinen Schoß, die ganze Aufmerksamkeit ist bei dem Kind, aber es ist nichts Kompliziertes, nichts Anstrengendes, es ist einfach Freude. Mehr nicht. Und man macht sich da keine vielen Gedanken, man hat es einfach da. Und genauso sollten wir das Reich Gottes aufnehmen. Nicht wie eine Reihe von Regeln und Pflichten, die wir einhalten sollten. Und versteht mich nicht falsch, Kinder sind auch anstrengend und die Anstrengung hat ihren Platz auf jeden Fall. Auch Kinder aufnehmen ist oft anstrengend. Aber was kommt zuerst, die Anstrengung oder die Freude? Ist es so, dass wir uns ganz viel anstrengen müssen mit den Kindern, damit wir irgendwann mal Freude mit ihnen haben? Oder ist es so, dass die Freude uns durch alle Anstrengungen trägt? Ich glaube, das Zweite, wir haben die Freude von Anfang an und die trägt uns durch alle Anstrengungen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann ist die Anstrengung doch eigentlich gar nichts, weil wir diese Freude haben. Und so sollte es mit dem Reich Gottes sein. Die Freude kommt zuerst und sie trägt uns durch alle Anstrengungen. Und noch ein ganz entscheidender Punkt, das Reich Gottes aufnehmen wie ein Kind, das bedeutet auch, ein Kind ist eine Person. Und wenn wir ein Kind aufnehmen, dann haben wir eine Beziehung zu ihm. Es ist nicht Regeln oder nicht eine Identität, die wir hier annehmen, sondern es ist eine zweite Person, die wir zu uns holen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was das Reich Gottes angeht. Das Reich Gottes ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Jesus ist das Reich Gottes. Das wirkt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich werde euch Verse zeigen, wo das eindeutig so steht. Zum Beispiel Lukas 17, Vers 20. Und in Lukas 17, Vers 20 steht: Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Halt! Wir haben gerade heute in der Lektion von der Wiederkunft Jesu gesprochen. Ja, da wird das Reich Gottes aufgerichtet und zwar in einer sichtbaren Form. Jeder wird es sehen. Wovon spricht Jesus hier? Nicht vom zweiten Kommen. Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wer war mitten unter ihnen in dieser Situation? Wo weist er hin? Auf sich. Er sagt, schaut, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das bin ich, das ist Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Aber auch hier ist es wieder doppeldeutig, das Reich Gottes, das mitten unter uns ist. Weil Luther übersetzt auch, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und auch das trifft vollkommen zu und bezieht sich vor allem dann auf die Zeit ab Pfingsten. Das Reich Gottes inwendig in uns, das ist Christus in uns. Und ich denke, dass das ein unglaublich wichtiger Aspekt ist, den wir viel zu oft aus den Augen verlieren in unserem praktischen Leben, in unserem christlichen Leben. Wir denken immer in Regeln, in Dinge, die wir tun müssen. Irgendwie ja, versuchen wir alle unsere Handlungen irgendwie so zu sagen, okay, das kann ich machen, das nicht oder das ist jetzt meine Aufgabe. Aber erst einmal ist es eine Person, die in mir ist und das ist Christus. Das ist das Reich Gottes. Nicht Handlungen, sondern eine Realität. Schlagt mal auf Kolosser 1. Und wir finden diesen Gedanken oft gerade bei Paulus. Kolosser 1 drückt es sehr schön aus. Wir lesen ab Vers 26. Dort steht: Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Man kann es gar nicht mit ehrwürdigeren und exaltierenderen Worten ausdrücken, als es Paulus hier macht. Das ist, er will hier ein Argument bringen und er will es mit allen Wörtern, wie er kann, will er es unterstreichen und er sagt, das ist Christus in euch. Das ist das Geheimnis und das war davor nicht offenbart, aber jetzt ist es offenbart. Und zwar seinen Heiligen und das sind die, die ab Pfingsten leben, ja, und den Heiligen Geist erhalten. Das Reich Gottes ist eine Person und diese Person ist Christus und das ist ein ganz wichtiger Gedanke und wir haben heute auch über Daniel 2 gesprochen und die Parallele ist mir dort auch aufgefallen. Denkt mal nochmal an das Standbild, das Nebukadnezar geträumt hat. Da haben wir dann das Haupt aus Gold. Und das ist ein Reich, aber das ist auch ein König, richtig? Und genauso mit, was danach kommt, dann das Silber ist Kyros und Persien. Und danach haben wir Alexander den Großen. Und das ist dann die Lende aus Bronze. Dann das Eisen, das ist dann der Augustus zum Beispiel, auf jeden Fall der römische Kaiser. Und danach haben wir letztlich auch einen, der das repräsentiert, dieses Reich. Das ist der Mensch der Sünde. Ja, das ist der Papst, Antichrist auch genannt. Und wir sehen immer, das Reich wird immer repräsentiert durch eine Person. Der Mensch der Sünde ist nicht nur eine Person, es ist nicht nur der Papst, es ist das ganze System, aber der Papst repräsentiert dieses System. Er steht dafür. Genauso wie Nebukadnezar für Babylon stand, und er, weil er ganz oben war, er war das Haupt und er steht für das ganze Reich. Und so ist das mit allen Reichen, mit allen irdischen Reichen. Und dann zum Schluss kommt der Stein, der ohne Hände aus dem Berg herausgeschnitten wird und alles zerstört. Und dieser Stein, dieser Fels, wird natürlich auch repräsentiert durch eine Person. Aber ich glaube, er wird nicht nur repräsentiert. In allen diesen Reichen waren das Repräsentanten. Es waren sozusagen ein Typus von diesem System, das, was später kommen sollte. Aber egal wie mächtig diese Könige waren, sie mussten sich immer ihre Macht irgendwie politisch sichern. Es war immer ein weltliches Reich, das sie irgendwie unter Kontrolle halten mussten. So ist es nicht bei Jesus, weil sein Reich ist erst einmal ein geistliches Reich. Das heißt, Christus ist wirklich dieses Reich. Es ist nicht nur hierarchisch gedacht oder irgendwie als Pass pro Toto, würde man vielleicht sagen, als Stilmittel. Es ist ein Teil des Ganzen, sondern bei Jesus ist es tatsächlich Jesus, der dieses Reich ist. Jesus ist das Reich Gottes, weil sein Reich ein geistiges ist und bald auch ein weltliches. Und dieser Punkt ist so entscheidend, dass ich ein kurzes Bibelstudium mit euch dazu machen möchte. Und deswegen schlagt doch nochmal Galater 2 auf. Die Larissa hat es heute schon in der Lektion angesprochen, diesen Vers. Und wir lesen ab Vers 19, Galater 2, ab Vers 19, dort steht: Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wieder dieser Gedanke, Christus in uns. Und hier haben wir es noch etwas genauer erklärt sogar. Was sagt Paulus? Wir sterben mit ihm, wir sind gekreuzigt mit Christus und wir sind mit ihm zu neuem Leben gekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt und extrem radikal auch. Wir denken oft so, dass Gott irgendwie das Alte retten will, dass er irgendwie uns Sünder irgendwie rettet. Aber es ist eigentlich nicht so, dass er uns rettet. Es ist so, dass wir sterben und wir neu werden. Eine neue Kreatur, wie Paulus auch sagt. Ja. Christus ist nicht gestorben, um irgendwie das Alte irgendwie zu retten, gut zu machen, sondern damit das Alte sterben kann und Neues werden kann. Und das bedeutet es, wenn das Reich Gottes eine Person ist. Das ist ein sehr radikaler Gedanke. Aber genau der uns Rettung verheißt. Wenn Christus in uns lebt, dann sind wir mit ihm gestorben. Das bedeutet auch, dass Jesus unser Leben ist. Und auch das ist wörtlich gemeint. Schlagt mal mit mir auf Kolosser 3. Und da haben wir auch genau diesen Gedanken. Wir lesen Vers 4. Da schreibt Paulus: Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Paulus beschreibt hier und sagt, Jesus ist was? Unser Leben. Direkt, wir sagen das oft so, ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber glauben wir das auch wirklich, dass Jesus unser Leben ist? Dass wir nicht mehr leben, weil uns irgendwie unser Vater und unsere Mutter uns gezeugt haben, weil wir so ein biologisches Leben haben, weil das irgendwie so die Gesetzmäßigkeit hier auf der Erde ist, sondern weil Jesus unser Leben ist und weil Jesus lebt, leben auch wir. Das ist ein Wunder. Es ist nicht nur etwas, was man sagt, und das ist so schwierig zu glauben, weil wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir eine Erweckung haben, eine Geistestaufe, dann sehen wir den Unterschied nicht. Aber dieses Wunder passiert. Die Bibel schreibt uns davon. Wir haben ein neues Leben. Dieses Leben ist eine Person und diese Person ist Jesus. Und so muss man das auch verstehen, wenn zum Beispiel Jesus sagt, wer mein Wort halten wird, der wird den Tod nicht sehen. Das steht in Johannes 8, Vers 51. Wie kann das sein? Ja, weil Jesus unser Leben ist. Und Jesus ist schon gestorben, er wird nicht noch einmal sterben. Er starb, um ein sündloses Leben zu geben. Und wir sterben, um ein sündloses Leben zu erhalten. Das ist die Geistestaufe. Und wenn wir es mal weiterdenken, weil ich weiß, dass es irgendwo radikal klingt, weil wir, sagen wir, es dauert doch noch ein bisschen, bis Jesus kommt. Und wir sterben alle. Ja, dann haben wir dann nicht den Tod gesehen. Ich glaube nicht, dass es... Ich meine, sind wir nicht jetzt schon tot? Sind wir nicht jetzt schon mit Christus gestorben? Was stirbt denn noch? Das ist unser sündiger Leib, der dann noch in die Erde geht. Aber was ändert sich schon groß? Es stimmt, ich bin da nicht mehr bei Bewusstsein. Aber wer bin ich schon? Ist es nicht alles Jesus? Ich bin nicht mehr mein eigenes Leben. Mein Leben ist Christus, nicht ich. Wenn ich sterbe, ist mir egal, weil das bin nur ich. Christus ist mein Leben. Und das meint Paulus, wenn er sagt, mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Oder, ja, wir finden es auch in Johannes 14 und das will ich auch mit euch lesen. Genau der gleiche Gedanke. Wir lesen ab Vers 18. Jesus spricht hier: Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Jetzt sagt er, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Und er sagt hier Futur, weil er vom Kommen des Heiligen Geistes spricht. Dadurch wird es erfüllt. Er sagt, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Wir können sagen, weil Jesus lebt, leben auch wir. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Wir hatten diesen Teil von einem Vers heute schon mal. Wer meine Gebote hat und sie hält, der wird den Tod nicht sehen. Richtig? Das war Johannes 8, glaube ich. Und hier verknüpft er es mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und das ist es, was es bedeutet, was wir erhalten. Es ist ein neues Leben durch Christus. Es ist zu groß, das auch nur auszusprechen, weil es geht gegen den Verstand. Aber das ist, was die Bibel sagt. Und es ist ein neues Leben. Mal bis hierher das Bibelstudium, wobei man es noch fortführen könnte. Lest die Evangelien, vor allem das, was Jesus gesagt hat, mit einem offenen Auge, und überall springt es einem entgegen, dass man ein neues Leben erhält. Zum Beispiel Johannes 15 geht es dann gleich weiter mit dem Weinstock. Und es ist auch so offensichtlich, dass wir sind die Reben, Jesus ist der Weinstock. Dieses Leben fließt vom Weinstock in die Reben. Und man kann es auch weiterdenken, weil wir sollen ja Früchte bringen und diese Früchte sind wie gewirkt? Durch dieses Leben. Jede Frucht, die nicht gewirkt ist durch den Geist Gottes, ist letztlich keine Frucht, die gut sein kann. Und ich glaube, das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, wir sollen das Reich Gottes aufnehmen, wie wir ein Kind aufnehmen sollen. Er sagt uns damit, dass wir eine Person aufnehmen und unser Glaube ist nicht irgendetwas wie ein Fußballverein zum Beispiel. Und manchmal ist es leider schon das und das ist traurig. Ich schließe mich hier voll mit ein, aber das ist die Erfahrung, die man oft macht. Man trifft sich jeden Samstag und grölt seine Lieder. Man hat ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl. Sobald man irgendwo sein Logo sieht, sein Vereinslogo, dann geht das Herz auf. Das ist alles nicht schlecht, aber das ist nicht unser Glaube. Unser Glaube ist eine Beziehung zu Christus, zu einer Person. Das ist etwas Geistiges, was in uns ist. So, jetzt ist noch die entscheidende Frage, wie können wir Christus in uns haben, das Reich Gottes inwendig in uns. Und ich glaube, dass die nächste Geschichte, die daran anschließt, was wir jetzt in Markus gelesen haben, dass sie etwas damit zu tun hat, mit dem, was wir gerade ausgearbeitet haben. Und wir wollen einfach die nächste Geschichte noch ein bisschen lesen. Es ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Also geht mal alle wieder zurück zu Markus 10 und wir lesen ab Vers 17 bis 21. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Wieder Leben, interessant. Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Wir können die Begebenheit jetzt wieder mit diesen zwei Sichtweisen lesen. Die erste Sichtweise ist, das Reich Gottes aufnehmen wie ein Kind, das Reich Gottes aufnimmt. Also werden wie die Kinder. Und wenn wir die Geschichte so lesen, dann sehen wir hier einen Jüngling. Und das ist erstmal interessant. Also es ist ein Mann, der gerade der Kindheit entwachsen ist. Und ihm ist dabei etwas aufgefallen, weil er merkt, ihm fehlt etwas. Er hat etwas verstanden. Er merkt, egal was ich tue, egal wie sehr ich das Gesetz befolge, mir fehlt noch was zum ewigen Leben. Ich würde sagen, er bemerkt, dass das kindliche Vertrauen verloren gegangen ist. Paulus beschreibt diesen Zustand in Römer 7. In den Versen 9 und 10. Dort sagt er: Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Und was kann das sein für eine Zeit, in der Paulus ohne Gesetz lebte? Das kann letztlich nur er als sehr, sehr kleines Kind gewesen sein, weil er ist im Gesetz groß geworden. Was sagt er dann? Halt, jetzt habe ich es verloren. Ja, ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das mir zum Leben gegeben, gerade das erwies sich mir zum Tod. Diesen Zustand bemerkt der reiche Jüngling. Und letztlich sieht man diesen Zustand auch an kleinen Kindern schon. Aber ich glaube, dass kleine Kinder, wenn sie im Glauben aufwachsen, dass sie in gewisser Weise von diesem Zustand bewahrt werden, weil sie diesen kindlichen Glauben haben. Aber je mündiger man wird, desto mehr Verantwortung bekommt man und desto mehr wird dieser kindliche Glaube angefochten. Und dann kommt man nochmal in diese Phase, die Paulus hier beschreibt. Kommt so eine heftige Sinnkrise. Und was Jesus uns darauf sagt, ist: Ihr müsst wieder werden wie die Kinder, wieder zurück. Hier die zweite Sichtweise auf diese Begebenheit. Wir wissen vor allem von dem, wie sich der reiche Jüngling hier verhält, dass er wohl zu den Pharisäern gehört hat. Und ganz besonders bei den Pharisäern, aber ich denke, dass es auch bei den Sadduzäern war und einfach bei allen Menschen, die diese fleischliche jüdische Religion praktiziert haben. Für sie bestand die Religion aus bestimmten Regeln und für die einen halt aus vielen Regeln, für die anderen aus weniger Regeln. Aber letztlich ging es immer um Regeln. Und wegen Regeln haben sie sich gestritten. Es ging immer irgendwie: Was muss ich tun? Und das ist genau das, worum es nicht geht. Schon, aber nicht als ersten Schritt. Weil als ersten Schritt geht es um eine lebendige Beziehung. Und der reiche Jüngling, es steht in der Geschichte, Jesus gewann ihn lieb. Und ja, ich glaube, dass er schon sehr weit war. Weil er hat das erkannt, dass ihm etwas fehlt, dass er mit den Regeln, mit dem Einhalten von all diesen Regeln, dass alles nicht ausreicht. Er hat sich gesehnt nach einer lebendigen Beziehung. Und das ist gut, das ist sehr gut. Jesus hat Schriftgelehrte und Pharisäer eigentlich nie irgendwie lieb gewonnen oder gelobt oder so. Außer an einer Stelle, wo es um das höchste Gebot geht. Steht, glaube ich, auch im Markus-Evangelium. Aber der Jüngling, er merkt, dass ihm etwas fehlt. Und er geht auch noch zu Jesus. Und das ist der zweite Schritt und der ist genauso entscheidend. Und die Frage ist, was ist mit uns? Merken wir auch, dass uns etwas fehlt? Erstens. Und zweitens, gehen wir damit zu Jesus? Und das sind schon zwei Schritte, die erstmal gemacht werden müssen. Und deswegen ist es so deprimierend, diese Geschichte, weil wir wissen, wie es ausgeht. Wir haben gerade gelesen, Jesus sagt etwas zu ihm. Und was ist dann der dritte Schritt sozusagen, das, was Jesus zu uns sagt? Er sagt uns, dass wir genau das hergeben müssen, was wir an seine Stelle gesetzt haben in unserem Herzen. Das war beim Jüngling sein Reichtum. Das muss bei dir nicht der Reichtum sein. Kann sein, dass du viel Besitz hast, aber dass trotzdem eine Position ist, in der dich Gott gebrauchen kann, weil der Besitz nicht bei dir im Herzen ist. Letztlich, Jesus wird dir sagen, was gerade den Platz in deinem Herzen hat, den er eigentlich haben sollte. Und das ist die entscheidende Frage, wem gehört dein Herz? Ich wünsche und ich bete, dass wir Tag für Tag unser Herz in die Hände des Heilands legen und ihn auch einlassen in unser Herz. Und es ist doch auch ein tröstender Gedanke, sind wir nicht eigentlich die Kinder, die unser Heiland aufnimmt? Aber er sagt, wir dürfen auch ihn aufnehmen wie ein Kind. Das ist zu hoch und zu groß, um es ganz zu verstehen. Aber was wir verstehen können, und das durch unsere Kinder, dass es Freude ist und Liebe und das zuerst und alles andere kommt danach. Amen.